بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir waren stehen geblieben bei den Ursachen oder bei den Haltungen der muslimischen Gebiete. Und nun geht es weiter, und zwar zu einer wichtigen Persönlichkeit, die eine große Rolle gespielt hat im weiteren Verlauf der Kreuzzüge, und zwar der Anführer Jacques Carmich. Und dieser wurde Anführer von Mosul im Irak, und zwar im Jahr 495, also 4 oder 5 Jahre, nachdem die Kreuzfahrer eingedrungen sind in das islamische Gebiet. Und der Emir vor ihm war ja Karbura, und nach dessen Tod hat er die Herrschaft übernommen, aber nicht direkt. Es gab einige Rivalitäten, sodass innerhalb von kurzer Zeit 4 oder 5 Anführer abgewechselt haben, ja, in einer Zeit von Monaten. Ja, der erste kam dann doch nicht, dann der zweite und so weiter. Das zeigt, es gab Unruhe, dann kam dieser General oder eben dieser Anführer, Jacques Carmich. Er war ein gerechter Mann und er war beliebt beim Volk, und er hatte dann versucht, natürlich dieses Gebiet zu regieren nach bestem Wissen und Gewissen. Parallel dazu fand in der Stadt Harran, das zwischen Mosul und Aleppo, also Halab, liegt, fanden Unruhen und Umstürze statt. Harran ist die Geburtsstadt von Ibn Taymiyyah, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ist Ibn Taymiyyah al-Harrani. Einige sagen, es ist Harran in Syrien, eben das, worüber wir heute reden. Andere sagen, Harran in der Türkei. Es gibt auch einen Harran dort, aber die meisten sagen, es ist eher in Syrien gemeint. Weil er lebte ja auch dann in Syrien tatsächlich. Und zwar dort gab es jemanden, und zwar Juli, ja, und dieser war kein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegenteil, ungerecht, ja, und wie wir noch gleich sehen werden. Diese Unruhen in diesen Gebieten lockte natürlich wen an? Die Kreuzzieher. Ja, also die Kreuzfahrer, das heißt also diejenigen, die angegriffen haben, insbesondere im Fürstentum Edessa, Ar-Ruha, das nahe ist an Harran und Mosul. Und dort war Balduin von Burg, ja, oder wie man das auch sprechen mag, und er war der Fürst von Edessa, und er plante gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jocelyn oder Jocelyn de Courtenay, dem Herrn von Tel Bashir, ja, einem Gebiet dort. Er plante mit ihm den Angriff auf Harran. Aber es war eine Festung, ja, die stark war, sodass ebenso Bohemund gerufen wurde, den Fürsten von Antakya, der ja gefangen war, und dann wurde er freigegeben. Das hatten wir das letzte Mal behandelt. Und nicht nur das, sondern auch Tankred wurde auch noch gerufen. Also alle auf Harran. Sie wollten dieses Gebiet einnehmen. Warum? Weil das der Weg in den Irak ist. Sie hatten ja Syrien, dieses Gebiet, ja, und beziehungsweise nehmen ja jetzt Syrien ein, ja, und bis Palästin, Al-Quds, und sie wollten jetzt auch den anderen Gebiet, die anderen Gebiete einnehmen. Und damit stand eine Expedition unter Balduin von Burg und eben diese Josselin und Bohemund und Tancred mit insgesamt 20.000 Rittern, also Soldaten. Das waren jetzt keine ganz normalen Leute, Bauern, so, die da mitgegangen sind. Das waren Berufssoldaten. 20.000 Ritter. Ebenso schickten sie dann einen Hilferuf an Balduin den Ersten. Das war ja der König von Jerusalem. Der regierte ja dann Al-Quds. Das heißt also, sie kamen dann mit dieser Armee und in Harran, in der Nähe war Suqman ibn Artuq. Das war einer der Artuqiden-Herrscher, der Familie von Artuq. Ja? Und der war in Hissen Kaifa. Und Suqman ist jemand, der wird beschrieben, dass er religiös und praktizierend war. Also wollte er helfen. Aber Jakarmisch und Suqman hatten einen Konflikt. Warum? Weil Suqman den Herrscher vor Jakarmisch einen guten Kontakt und gute Verhältnisse hatte. Deswegen war Jakarmisch nicht so, hatte keine so große Beziehung zu diesem General Suqman. Aber, subhanallah, in dieser Zeit, weil sie wussten ja ganz genau, also Harran, wenn das eingenommen ist, sind die Nächsten dran, hat jeder dem anderen einen Brief geschickt, ohne Absprache, also keiner wusste vom anderen, in denen er jeweils den anderen darum bittet, zusammenzuarbeiten gegen die Kreuzfahrer. Und sie haben da erwähnt in diesem Schreiben, sie machen das nur für Allah. Wir wollen keine privaten Errungenschaften, sondern es geht um die Verteidigung dieser Gebiete. Nur um Allahs Willen. Das zeigt schon mal die andere Sprache. Ja, also diese beiden waren etwas religiöser. Das heißt jetzt nicht, dass es Unfehlbare waren oder top, ja, wie die Sahaba. Nein, aber ich meine im Verhältnis zu den vorherigen Generälen und Herrschern, die eigentlich sich nur um sich selbst gekümmert haben, waren diese nun etwas moralischer. Suqman ibn Artuq sammelte 7.000 Turkmenen und Jakarmisch brachte 3.000 aus Mosul, Seldschuken, Araber und Türken. Also sie waren 10.000 gegen 20.000. Und sie zogen also Richtung Harran und das Kreuzfahrerheer war eben doppelt so groß und ebenso kamen sie in diese Richtung. Und das Kreuzfahrerheer wurde angeführt von Balduin. Ja. Bohemund, der hat ja schon mal mitbekommen, wie es ist, wenn man gefangen genommen wird. Deswegen war er jetzt nicht ganz vorne, der war ein bisschen hinten und hatte darauf geachtet, wenn es schief läuft, diesmal lasse ich mich nicht gefangen nehmen. Also war etwas hinten. So kam es zu einer Schlacht eben von Harran im Jahre 497 nach Hijra, 1104 nach christlicher Zeitrechnung. Und der Großteil der Kreuzfahrerritter wurden getötet. 12.000. Also mehr als die Hälfte. Und viele wurden festgenommen. Und das ist wieder eine Bestätigung der Aussage Allahs Jalla wa Ala, wie die Krieger mit Talut gegen Jalut, gegen Goliath damals sagten: Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wie oft hat eine kleine Gruppe eine große Gruppe besiegt? Durch die Erlaubnis Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Der Sieg ist nicht abhängig von der Anzahl von der Quantität, sondern von der Qualität. Die Qualität, nicht nur die Qualität der Waffen, sondern die Qualität derjenigen, die die Waffen tragen. Und deswegen, wenn wir uns die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, die waren ja immer in der Minderheit. Ghazwat Badr 300 gegen 1000, Ghazwat Uhud 1000 gegen 3000. Sie waren immer in der Minderheit, aber haben sehr oft gesiegt oder fast immer gesiegt, jetzt mal abgesehen von Ghazwat Uhud. Aber Ghazwat Uhud war jetzt nicht eine Niederlage, sagen wir mal so, es war unentschieden dann. Ja. Und deswegen also, es geht nicht um die Anzahl, sondern es geht darum, verdienen diese den Beistand Allahs oder verdienen sie ihn nicht. Und wann verdient man den Beistand Allahs? Wenn du das getan hast, was du tun kannst. Allah sagt, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ und bereitet an Kraft das vor, wozu ihr imstande seid. Allah hat nicht gesagt, und bereitet an Macht oder Kraft, genauso wie die Gegner. Nein, das, wozu ihr imstande seid. Wer wurde nun gefangen? Balduin, der Anführer, wurde gefangen und dieser Jocelyn oder Jocelyn wurde gefangen. Bohemund konnte fliehen und Tancred konnte auch fliehen. Also zwei Fürsten wurden gefangen, 12.000 Ritter wurden getötet. Das ist natürlich eine verheerende Niederlage für die Kreuzritter gewesen. Aber wie leider es immer so ist, Shaitan lässt ja niemanden in Ruhe. So kam es zum Streit über die Kriegsbeute, insbesondere über diese beiden Gefangenen. Denn diese Gefangenen, Balduin und dieser Jocelyn, waren bei Suqman ibn Artuq. Das heißt, Jakarmisch hat nichts bekommen. Und das hat ihm natürlich nicht gefallen. Jetzt erst einmal, rein islamisch gesehen, wird die Kriegsbeute verteilt. Ja, also je nachdem, ja, wer alles teilgenommen hat und so weiter und so fort. Das heißt, die haben ein Recht. Ja. Aber sie haben nichts bekommen, nichts Großartiges. Also nicht das, was ihnen zusteht. Und deswegen hat dann Jakarmisch, und natürlich seine Soldaten waren auch unruhig, deswegen du als General kannst ja auch sagen, Allah, ich bin so enthaltsam, mir ist alles egal. Ja gut, aber deine Bevölkerung nicht. Und deswegen kannst du auch nicht sagen, okay, ihr habt zwar gekämpft, aber habt alle Geduld. Du willst Geduld haben, du willst spenden, spende du, aber du kannst ja nicht aufzwingen den anderen. Ja, und das ist immer das Problem eines Anführers. Er kann nicht sagen, okay, alle seid so enthaltsam wie ich, das kannst du nicht erwarten. Auf jeden Fall, was hat Jakarmisch dann gemacht? Als Suqman beschäftigt war mit anderen Gefechten, ist er hin und hat dann Balduin genommen. Er hat ihm einen gelassen und einen hat er mitgenommen. Als Suqman das mitbekommen hat, hat er folgende Worte gesagt. Er sagte, die Freude der Muslime über diesen Sieg solle nicht durch ihren Streit in Trauer verwandelt werden. Er hat gesagt, okay, der hat ihn genommen, bitteschön. Ich werde jetzt keinen Krieg anzetteln, nur deswegen. Und er sagte, er wolle nicht die Befriedigung seines Zorns durch eine Schadenfreude der Feinde über die Muslime erkaufen. Das wär's ja jetzt noch, dass die Kreuzritter sagen, ja, guck mal, die bekämpfen sich jetzt selbst. Nein, nein, diese Freude gönne ich denen nicht. Bitte schön, nimm ihn. Auch wenn er ihn jetzt so entwendet hat. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wer ist gerecht. Es geht darum, dass eben dieser Konflikt, es hätte zu einem Krieg kommen können. Das haben wir ja vorher gesehen. Ja. Aber da sie ja für Allah in den Krieg gezogen sind, um eben sich zu verteidigen. Das war ein rechtmäßiger Krieg, um sich zu verteidigen. Aber sie haben sich nicht verteidigt wegen ihrer Macht, sondern für Allah tabaraka wa ta'ala. Also hat Allah azza wa jal diesen Konflikt gelöscht. Wir bleiben Menschen, egal wie wir sind. Aber Allah ist derjenige, der verwaltet. Geht es uns nur um Dunya? Bitteschön, dann gibt es nicht den Beistand Allahs azza wa jal. Die kleinsten Probleme werden zu Riesenkonflikten. Wenn wir aber für Allah handeln, und es mag sein, der eine fällt um, der eine rutscht aus, dann wird aber Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Milde und Nachsicht größeren Schaden abwenden. Und so war das in diesem Fall. Das heißt, er akzeptierte, dass Jakarmisch eben diesen wertvollen Gefangenen mitgenommen hat. Die Auswirkungen dieser Schlacht waren gewaltig. Abgesehen davon, dass natürlich die Moral der Muslime viel größer geworden ist, dieser Sieg führte dazu, dass die Kreuzfahrer gar nicht mehr in den Irak ziehen wollten. Und das ist noch ein Grund, warum dann ein Salahuddin al-Ayyubi gekommen ist. Wir haben ja das letzte Mal behandelt, warum kamen diejenigen, die einen großen Einfluss hatten auf die Geschehnisse dann, ja, und die Befreiung der muslimischen Gebiete, warum kamen sie alle aus dem Irak? Ein Aspekt, also es waren ja Kurden, ja, mehrheitlich, Salahuddin al-Ayyubi, Nuruddin Zinki und so, es waren ja Kurden. Warum? Wir haben ja eine Sache gesagt, weil in Irak, Bagdad und Umgebung also, waren die ganzen wissenschaftlichen Zentren, Schulen, Universitäten, die Nizam al-Mulk gegründet hat. Also erstens Wissensvermittlung. Zweitens natürlich, dass eben durch diese Verteidigung der Grenzen der muslimischen Gebiete die Kreuzritter gar nicht erst dann überlegt haben, in den Irak einzuziehen. Dann passierte Folgendes, und zwar kam es zum Tod einiger Anführer. Beziehungsweise bevor wir dazu kommen, also da so viele Kämpfer gestorben sind, Soldaten, 12.000, waren auch die anderen Festungen nicht mehr so bewacht und beschützt. Und das führte dazu, dass viele Burgen gefallen sind. Ebenso ist der Fürst von Edessa weggekommen, ja, und auch sein Stellvertreter, und das führte zu einer großen Krise. Wer sollte Edessa jetzt regieren? Und da holte man wieder Tankred. Das war so dieser Ersatzfürst. Ja. Irgendwo, wo keiner mehr da ist, kommt er und regiert dann. Und zwar in dieser Region zwischen den Jahren 496 und 497 kam es nun zu folgenden Verlusten bei den Muslimen. Und zwar dazu zählte der Fall der Stadt Jubail, das ist heute im Libanon. Und diese Stadt war eine der wichtigsten Städte, weil das so eine Grenzstadt war, dann zwischen den Kreuzfahrern und den Muslimen. Und sie fiel, genauso wie Tarabuls, eben Tripolis und andere Gegenden. Also die Kreuzritter, als sie gewusst haben, sie können nicht in den Irak ziehen, haben sich gekümmert um Ascham, also den Nahen Osten. In dieser Zeit wurde auch eine Festung errichtet, die, und zwar Tajil oder Sinjil heißt das. Also in arabischen Quellen wird Sinjil genannt. Und diese Festung wurde erbaut, um über die Städte Hims und Damaskus, Dimaschk, sehen zu können, weil man eben marschieren wollte Richtung Damaskus, Dimaschk, ja, die Hauptstadt damals schon. Ja, Scham, die Hauptstadt von Scham war Dimaschk. Ebenso ist die Stadt Akka gefallen und das erschütterte natürlich auch die Muslime. Also die Kreuzfahrer haben dann versucht, die ganzen Gebiete von Scham einzunehmen. Den Muslimen blieb in dieser Region Scham nur noch Sur oder Tyros im Libanon und einige wenige Orte in Palästina. Und Tyros stand damals unter der Herrschaft der Ubaidiyun, ja, diese Fatimiden, diese Schiiten. Ebenso gehörte zu den Problemen, dass Tankred die Festung Hisn al-Athar, ja, oder Hisn al-Aswad genannt, zwischen Aleppo und Antakya, ja, besetzte und dort 3000 Muslime getötet hat und eben ein Massaker angerichtet hat. In dieser Zeit starb auch Duqaq, der Emir von Damaskus, und nach seinem Tod übernahm sein Atabek, ist türkisch, ja, also Erzieher, oder nicht? Kennt. Das ist derjenige, der die Fürst, also die Kinder der Fürsten erzieht. Ja? Der hat dann die Macht übernommen und der heißt Turtakin. Er war Türkmene und nicht von den Seldschuken, aber er war besser als dieser Duqaq, sein Vorgänger, da er ein bisschen mehr, also praktizierend war. Im Jahr 498 starb auch der Sultan Barkyaruq, ja, der große Sultan der Seldschuken. Und nach ihm kam einer der wichtigen Anführer, und zwar Muhammad ibn Malik Shah. Und das führte dazu, dass die Muslime sich vereint haben. Ja, also diese anderen neuen Anführer waren nicht so nationalistisch drauf wie die vorherigen. Das heißt, mit dem Tod einiger Anführer haben sich die Muslime ein bisschen mehr vereint. Nach dem Tod von Barkyaruq vereinigte sich die islamische Welt unter der Führung von Sultan Muhammad ibn Malik Shah ibn Alp Arsalan. Er kontrollierte dann also den Irak, Persien, Al-Jazira. Also jetzt gibt es größere Gebiete, nicht mehr dieses Mosaik, was vorher vorhanden war. Im Jahr 498 starb Raimund der Vierte. Er wollte ja unbedingt auch irgend so ein Fürstentum errichten, das hat er aber nicht erreicht, er ist vorher gestorben. Er hat zwar einiges belagert, ja, Tripolis, Tartus, aber er konnte nicht sein Reich errichten, wie er es wollte. Zu den großen Verlusten der Muslime gehört in dieser Zeit auch der Tod des Suqman ibn Artuq. Ja, er ist dann auch gestorben, derjenige, der in Harran, also diese Schlacht, gewonnen hat. Und als der Emir von Tripolis, der hieß Ibn Ammar, ihn um Befehl bat, um Hilfe bat, meine ich, zu unterstützen. Und dieser Ibn Ammar war Schiite, hat er damals sie trotzdem unterstützt. Ja, das heißt also, er war hilfsbereit. Hauptsache, diese Kreuzritter kommen nicht in islamischem Gebiet. Also nicht jeder Schiite ist ja so wie die Fatimiden gewesen. Ja, also das muss man dann, Schiiten sind ja viele Gruppen, ja. Nicht jeder von den Schiiten ist ein Käfer. Ja? Das heißt, das muss man unterscheiden. Und zwar, wo sind wir stehen geblieben? Er zog, also Suqman zog mit seiner Armee los und erreichte die Umgebung von Tripolis. Dort aber erlitt er eine Krankheit, die nennt sich Al-Khanaq. Das war so eine Atemwegserkrankung, wo man plötzliche Anfälle bekommt. Und in Tripolis bekam er so diese Krankheit und diese Anfälle und man hat ihm gesagt, geh zurück. Aber er sagte, entweder vollende ich, was ich mir vorgenommen habe, oder ich sterbe auf dem Weg, so dass Allah nicht von mir sieht, dass ich aus Angst zurückgehe. Er hat gesagt, ich sterbe auf diesem Weg. Entweder ich lebe noch und dann mache ich weiter, ansonsten, aber zurückgehe ich jetzt nicht, nur weil ich krank bin. In dieser schwierigen Zeit kam es zu schweren innerislamischen Konflikten. Der Emir von Mosul, Jakarmisch, über den haben wir geredet, geriet in Streit mit dem neuen Sultan, und zwar eben Muhammad. Und das eskalierte, sodass er ihn abgesetzt hat. Aber damit war er nicht zufrieden. Und an seiner Stelle wurde einer ernannt, der heißt Jauli. Und das war ein Tyrann. Also für Mosul wurde er bestimmt. Jakarmisch wurde abgesetzt und dieser Jauli wurde eingesetzt. Jakarmisch, hatten wir gesagt, war beliebt bei seinem Volk. Ja, sie haben das nicht akzeptiert, dass er jetzt weg ist. Und dieser Jauli war eben grausam, hat die Leute unterdrückt und massakriert. Ja. Und als er dann in Mosul war, hat er natürlich für Ruhe gesorgt auf einer brutalen Art und Weise. Aber er hatte weiter regiert. Die Bewohner von Mosul sind dann zum Anführer der Rum-Seldschuken gegangen, der hieß Kilic Arslan, den hatten wir schon öfter erwähnt. Der hat ja auch in Anatolien gekämpft. Und er versuchte dann eben, sich einzusetzen für die Bevölkerung von Mosul und ist mit einer Armee nach Mosul gegangen. Aber er wurde dann getötet. Ja, dieser Jauli mit seiner Armee hat Kilic Arslan getötet. Und mit seinem Tod endete praktisch die Rolle Anatoliens, weil es kam kein großer Anführer wie er nach ihm. Dieser Jauli konnte Mosul zunächst nicht einnehmen, also er ist zwar hin, aber er konnte nicht fest regieren. Es gab die ganze Zeit Unruhen, man hat ihn nicht akzeptiert. Aber nachdem er genug Leute getötet hat und unterdrückt hat, hat er doch eben Mosul eingenommen. Die Muslime gerieten dadurch in große Bedrängnis und das hat ja dieser Sultan, der ihn eingesetzt hat, dann mit der Zeit erkannt. Ja, also guckt mal, eine Fehlentscheidung führt dazu, dass ein ganzes Volk eben unterdrückt wird. Dann hat er ihn abgesetzt, als er gesehen hat, das kommt nicht zur Ruhe. Jedes Mal ein anderer also Unruhen. Also hat er Maudud ibn Tuntukin eingesetzt und ihn nach Mosul geschickt. Aber dieser Jauli hat es nicht akzeptiert. Er hat gesagt, nein, ich gehe da nicht mehr weg. Ich wurde eingesetzt, also bleibe ich hier. Und es kam zum Konflikt mit ihm. Aber die Bevölkerung von Mosul, die wollten ihn weghaben. Was ist passiert? Eine Gruppe einfacher Leute, ja, sind dann während des Freitagsgebets in eine Moschee rein, wo er war, und haben ihn dann wollten ihn dann töten. Wir haben ihn nicht getötet, sondern wollten ihn töten. Also ist er geflohen. Also ist er raus aus Mosul. Und was passiert jetzt? Er ging raus und hat dann einen Pakt gemacht mit wem? Balduin von Burg, dem Fürsten von Edessa. Also das zeigt, wie krank er war. Er macht jetzt einen Pakt mit diesem Anführer der Kreuzfahrer gegen die Muslime. Und zwar, er war ja gefangen, also hat er ihn gegen Lösegeld befreit und mit ihm diesen Pakt eingegangen, dass er mit ihm kämpft. Also jeder verteidigt den anderen. Und gemeinsam versuchten sie, die Region Aleppo einzunehmen. Ja, obwohl dort wer war? Ridwan ibn Tutush ibn al-Arsalan. Und es kam zu einer Schlacht, also dieser Jauli mit diesen Kreuzrittern kämpft gegen einen Muslim. Ridwan war natürlich jetzt gezwungen, sich zu verteidigen. Er hatte nicht genug Macht, also hat er einen Pakt gemacht mit wem? Mit Tankred, dem Fürsten von Antochia, also Ankara. Und da sehen wir, wenn die Muslime sich nicht vereinen, dann kommen die anderen und nutzen das aus, sodass sie diese Kämpfe natürlich anfeuern. Die Koalition Ridwan-Tankred siegte und Balduin wurde dann besiegt. In Edessa kam es daraufhin zu Aufständen der armenischen Bevölkerung, die natürlich auch gelitten haben unter den Kreuzfahrern. Die Armenier, denen ging es nicht gut. Zu Beginn haben die gedacht, das sind ja auch Christen, ja, und deswegen lassen wir sie rein und sie können hier regieren. Aber die Armenier wurden unterdrückt. Ja, und dieser Aufstand wurde dann brutal niedergeschmettert. All diese Ereignisse führten dazu, dass die Lage in Tripolis immer verzweifelter wurde, weil die Stadt ja 7 Jahre belagert wurde und niemand kam zu Hilfe. Schließlich verließ Ibn Ammar Tripolis und reiste nach Bagdad, um den abbasidischen Kalifen al-Mustadhir Billah und dem Sultan Muhammad um Hilfe zu bitten. Und obwohl beide sunnitisch waren, haben sie ihm aber zugestimmt, dass sie ihm helfen. Als Ibn Ammar zurückkehrte, war Tripolis bereits gefallen. Die Kreuzfahrer hatten den Bewohnern Sicherheit zugesichert, aber wie immer haben sie ihr Wort nicht gehalten und es kam wieder zu einem Massaker. Also diese Kreuzfahrer, egal wo sie gegangen sind in eine Stadt, haben sie Massaker angerichtet. Wenn wir das jetzt vergleichen, ja, die Kriege der Kreuzfahrer mit den Kriegen der Sahaba, himmelweiter Unterschied. Es gab keine Massaker. Die Sahaba haben die Menschen nicht, egal was für eine Religion sie hatten, sie haben sie nicht ermordet, sie haben sie nicht bekämpft. Das zeigt den Unterschied zwischen Islam und Nicht-Islam. Auch in der modernen Geschichte sehen wir, dass zum Beispiel die Kolonialmächte, was haben sie angestellt? In Frankreich gibt es ein Museum mit den Schädeln der Algerier und anderen. Prahlen noch, guck mal, wie viele Schädel wir importiert haben. Das heißt also, diese Sache ist immer, ja, ihr habt ja mitbekommen, ja, Abu Ghraib im Irak, da, dieses Gefängnis, was sie mit den Gefangenen angestellt haben und so, ich weiß nicht, wer da ja das mitbekommen hat oder nicht. Ja. Also egal, auch in unserer Zeit. Die vermeintlich freiheitliche Gesellschaft, ja, wenn sie in den Krieg zieht, dann gibt es keine Freiheiten mehr, keine Moral, keine Rechte mehr. Yarhamkumullah. Also Tripolis ist gefallen und diese Stadt war eine der bedeutendsten Städte des Wissens in Scham. Was haben sie gemacht? Sie haben hunderttausende Bücher verbrannt. Bitteschön. Das ist das nächste Verbrechen. Hunderttausende Bücher wurden verbrannt religiöse Schriften wie weltliche Schriften. Ja, die Muslime waren ja auch im Weltlichen Vorreiter in der Chemie, in der Medizin, in der Physik, in der Mathematik, in der Geometrie und so weiter und so fort. Alles verbrannt. Genauso wie bei der Inquisition in Spanien. Ja, da haben sie auch die Bücher verbrannt. Und das ist immer eine Methode. Die Muslime, was haben sie gemacht? Sie haben die Bücher der antiken Philosophie der Griechen übersetzt ins Arabische. Die Muslime, die haben gesagt, wir wollen alles wissen. Wir wollen alles lernen. Wir übersetzen alles. Die Nicht-Muslime haben alles vernichtet. Und das ist eben, da brauchen wir uns nicht zu schämen für unsere Geschichte, für die Geschichte der Muslime. Natürlich gab es hier und dort mal Fehler oder sogar Verbrechen, aber es geht jetzt um das Phänomen, dass Kreuzfahrer systematisch diese Verbrechen begehen. Natürlich kann ein Soldat, 2, 3, 10 Soldaten begehen einen Fehler. Bitteschön, das mag ja sein. Aber es geht darum, ist es systematisch? Ist das die Politik dieser Armeen der Muslime? Nein. Dieser Verlust war natürlich gewaltig, dieser wissenschaftliche Verlust. Nach dem Fall von Tripolis im Jahr 503 fielen innerhalb weniger Monate Beirut, Saida und weitere Städte. Ja, also wie gesagt, die Kreuzfahrer nehmen jetzt Ascham komplett ein. Sie erlangten also vollständige Kontrolle über Palästina und Libanon. Inmitten dieser Katastrophen begann Maudud ibn At-Tuntukin als Emir von Mosul zu handeln und er versuchte eben das zu retten, was zu retten ist. Aber das werden wir noch näher uns betrachten. Der Fall von Tripolis und auch Beirut führte dazu, dass die Kreuzfahrer das Fürstentum Tripolis als vierte Kreuzfahrerherrschaft auf islamischem Boden errichteten. Also nach Edessa und Antakya und Al-Quds war das jetzt offiziell der vierte Kreuzfahrerstaat. Also vier Gebiete, große Gebiete, die eingenommen wurden von den Kreuzfahrern. Und diese Gebilde, diese Staaten blieben fast 200 Jahre. 200 Jahre blieben sie dort. Das zeigt natürlich, erstens, Unterdrückung gab es schon öfter in der Geschichte und wir müssen die Geschichte lernen, damit wir wissen, die Probleme, die wir haben, gab es schon mal oder viel mehr. Also das, was denen dann angerichtet wurde, ist ja unbeschreiblich. Die Muslime wurden abgeschlachtet. 200 Jahre, also weißt du, was da passiert ist an Veränderung der Gesellschaft und so weiter. 200 Jahre war ja nicht friedliches Zusammenleben. 200 Jahre. Und doch hatte es ein Ende. Und doch hatte es ein Ende. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja gut, aber Salah ad-Din ist zwar gekommen, Rahimahullah, aber das war Schwert gegen Schwert und so. Guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht verlangt, dass die Mächte, Verhältnisse gleich sind, sondern dass ein Land und ein Staat eben so, wie heute ja das Wort verbreitet wird, kriegstüchtig ist, dass es sich verteidigen kann. Egal wie stark der andere ist. Und es gibt unterschiedliche Sachen. Heutzutage wird ja nicht nur gekämpft mit Waffen, es gibt ja noch andere Sachen. Cyberangriffe gibt es heutzutage, Drohnen ja, werden benutzt und so weiter. Alles kann sich ändern. Das heißt also, die einzige Lösung, dass die muslimischen Länder Achtung genießen, ist durch Wissen. Religiösen Wissen und weltlichem Wissen. Und das dauert natürlich, das ist keine Sache, die von heute auf morgen, erst einmal das Bewusstsein, dass jeder lernen soll. Wir brauchen in jedem Bereich Leute, ob in Medizin, ob, egal was für ein Bereich. Natürlich auch brauchen wir in der religiösen Bildung, denn wer wird denn diese Menschen da aufrufen, lernt? Mach eine Ausbildung, geh studieren, lerne, verdiene Geld und so weiter und so fort. Fi sabilillah, für Allah tabaraka wa ta'ala. Das sind diejenigen, die die Leute aufrufen. Diese beiden Aspekte gab es. Einmal die religiöse Bildung, aber die andere Vorbereitung, die weltliche Vorbereitung. Und das hat Zeit gebraucht. Okay, 200 Jahre, dann nimmt es eben 200 Jahre in Kauf. Aber den Kopf in den Sand stecken, das ist nie eine Lösung. Uns geht's so schlecht. Oh, das ist so schlimm. Guck mal, wie unterdrückt. So, was hat das jetzt geändert, das Jammern? Es hat nichts geändert. Es tut weh. Okay, klar, es tut weh. Du sollst ja jetzt dich nicht freuen auf Unterdrückung. Aber mache einen Schritt, sodass die nächste Generation den nächsten Schritt macht und die nächste Generation den nächsten Schritt macht. Es Shaitan sagt dir, nee, entweder du springst einen Kilometer oder mach gar nichts. Der Shaitan gibt dir nur weite Ziele, die du erreichen sollst, sofort. Und da du diese Ziele nicht erreichst, machst du gar nichts. Also 200 Jahre waren diese Gebiete besetzt. Eine Sekunde. Also, und in dieser Zeit fielen noch weitere islamische Städte, während die islamische Gegenwehr schwach blieb. Und das versetzte die Muslime in tiefe Trauer und hinzu kam eine extreme politische Zersplitterung in Syrien. Also, was ist der Grund? Weil wir mehrere Staaten hatten, die unabhängig waren. Jede Stadt war ein Staat, bei den Muslimen meine ich, bevor die Kreuzritter kamen. Es gab diese kleinen Emirate. Was ist ein Emirat? Also ein Emir regiert. Aleppo war eins, Damaskus war eins, Hims war eins, Ladiqiyah war eins, Lubnan war eins, ich meine im Lubnan, Saida war eins, Tarabut. Das sind alles Städte. Und jede Stadt war unabhängig von der anderen. Das war einer der Gründe, warum eben Allah subhanahu wa ta'ala diese Gebiete, diese Herrscher nicht unterstützt hat. Also, diese Gebiete wurden dann erobert, 150 Jahre, 160 Jahre, 180 Jahre, manche 200 Jahre, ja, die so lange hat es gedauert, bis dann eben diese Gebiete befreit wurden. Inshallah sehen wir das dann nächstes Mal, wie es weitergeht. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.